DW Menschen und Märkte.
Frankreich, die Regierung ist zurückgetreten. Spanien, die Bundeskanzlerin stärkt Mariano Rajoy den Rücken. Saudi-Arabien, ein Tipp für Anleger. Deutschland, ohne ausländisches Pflegepersonal bräche der Notstand aus. Und Slowakei, dort müssen viele Kinder ohne ihre Mütter auskommen. Die arbeiten als Pflegekraft unter anderem in Deutschland. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Damit hatte kaum jemand gerechnet. Ausgerechnet heute ist die französische Regierung zurückgetreten. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der Wirtschaftspolitik und der Frage, wie der aktuellen Krise zu begegnen ist. Vorläufiger Verlierer, Präsident François Hollande. Wie es zur Regierungskrise gekommen ist und was nun geschehen soll, verrät uns Ingo Bötig.
Das war dann doch zu viel. Öffentlich hatten die Minister für Wirtschaft und Bildung Montebourg und Hamon den Kurs ihrer Regierung am Wochenende wieder einmal kritisiert. Erst in Zeitungsinterviews, dann auf einer Veranstaltung der Partei, die live im Fernsehen übertragen wurde. Auf die Frage, ob sie damit das Mannschaftsspiel der Regierung gefährdeten, antwortete Montebourg mit einem für alle sichtbar überlegenen Lächeln.
Je vais apporter une bouteille à tous les membres du gouvernement. Ça s'appelle la cuvée du redressement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ich werde jedem Mitglied der Regierung eine Flasche Wein mitbringen vom Cuvée de Redressement, einem Jahrgang der Wiederauferstehung. Eine Anspielung auf die schlechten Wirtschaftsdaten, in deren Folge Wachstumsziele für dieses und nächstes Jahr gesenkt werden mussten. Doch mit ihrer Forderung, den Kurs zu ändern, stellten sich die beiden Minister, die dem linken Flügel zuzurechnen sind, klar gegen Regierungschef Valls und gegen die von Präsident Hollande vorgegebene Linie. Beide hatten auch in der vorigen Woche mehrfach klargestellt, der Kurs bleibe. Noch gestern Abend hatte Valls eine erste Reaktion über Vertraute durchblicken lassen. Die rote Linie sei überschritten. Allerdings hieß es wenig später aus dem Élysée-Palast, heute am Montag solle dazu nichts entschieden werden, da in Paris die Befreiung von den Nazis vor 70 Jahren gefeiert wurde. Dann aber doch heute Morgen, kurz nach 9:30, die Entscheidung. Premier Valls hat Präsident Hollande den Rücktritt der Regierung angeboten, nach nur knapp 5 Monaten im Amt. Hollande hat das Angebot angenommen und Valls umgehend beauftragt, eine neue Regierung zu bilden, bis morgen. Für die Opposition ein erster Schritt, der aber, so sagt Eric Ciotti von der konservativen UMP, nicht ausreiche. Wir sind in der 5. Republik in einer nie dagewesenen Krise. Und ich sehe in diesem Fall keine andere Lösung, als an die Wahlurnen zurückzukehren und das Volk abstimmen zu lassen. Das Desaster der Regierung ist auch für den rechtsextremen Front National ein gefundenes Fressen. Es sei die logische Folge für einen zu europafreundlichen Kurs. Vizepräsident Florian Philippot fordert genau wie die UMP, die einzige Lösung, die es jetzt geben kann, ist, sich wieder dem Volk zuzuwenden und das Parlament aufzulösen. Doch davon ist heute keine Rede. Mit der Entlassung der Regierung wollen Valls und Hollande nach innen und außen Autorität beweisen. Allerdings bleibt die große Frage, wie können sie den linken Flügel in ihrer eigenen sozialistischen Partei für ihren Reformkurs gewinnen, den deren Vertreter als zu arbeitgeberfreundlich kritisieren. Wirtschaftsminister Montebourg hatte lange Zeit Narrenfreiheit, gerade weil er die Linken hinter sich wusste. Und Valls seinerseits wusste, dass die Linken für die Abstimmung der Reformvorhaben im Parlament für die Regierung überlebenswichtig sind. Wer also wird die Linken in Zukunft repräsentieren? Wer von ihnen wird mit am neuen Kabinettstisch sitzen? Das könnte wohl die spannendste Frage werden bei der Neubildung der französischen Regierung.
Ingo Bötig berichtete aus Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zurzeit in Spanien. Uns interessiert dabei allerdings nicht, warum ausgerechnet eine evangelische Pfarrerstochter aus Norddeutschland auf dem erzkatholischen Jakobsweg pilgert, sondern eher etwas ganz Diesseitiges. Was sagt die Kanzlerin zur Krise in Frankreich oder zu den europäischen Ambitionen Madrids? Daniel Sulzmann mit Antworten.
Deutschland wird die Kandidatur des Spaniers Luis de Guindos als Eurogruppenchef unterstützen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen mit Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy in Santiago de Compostela. Angela Merkel stärkt die Position der Spanier in der EU. Der jetzige Wirtschaftsminister Luis de Guindos soll 2015 auch nach ihrem Willen für den Posten des Eurogruppenchefs zur Verfügung stehen. Außerdem sprachen sich die Bundeskanzlerin und der spanische Regierungschef Rajoy für weitere Wirtschaftsreformen und einen vereinten Energiemarkt in Europa aus. Auch die digitale Wirtschaft soll ausgebaut werden, insbesondere der Breitbandausbau für einen schnelleren Internetanschluss. Beide Regierungschefs betonten, wie gut das Verhältnis zwischen beiden Ländern sei. Angesichts des Rücktritts der französischen Regierung und der Forderung nach einer Änderung des Sparkurses in Europa legten sie dar, dass sie vom jetzigen Wirtschaftskurs nicht abweichen wollen. Die einzige Möglichkeit für Wachstum und Beschäftigung in Europa seien Reformen und Sparen. Das seien zwei Seiten einer Medaille, sagte die Bundeskanzlerin.
Aus Spanien, Daniel Sulzmann. Sind auch Sie auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten? Dann hätten wir etwas für Sie. Schließlich gönnen wir auch anderen die guten Tipps. Wie wäre es also, wenn Sie Ihr Geld demnächst in Saudi-Arabien anlegen würden? Martin Zagatta weiß, wie das geht.
Die Kapitalmarktaufsicht in dem Wüstenstaat ist noch dabei, die Einzelheiten auszuarbeiten, aber Anfang nächsten Jahres, so heißt es in Riad, soll der Handel an der Tadawul, an der saudi-arabischen Börse, auch Investoren aus dem Westen ermöglicht werden, vorerst institutionellen Großanlegern, die ein Vermögen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar vorweisen können. Für Jahangir Akar, der als Finanzberater für die Nahostregion arbeitet, ein Durchbruch.
It's really the large institutional investor that will come through global pension.
Da kommen jetzt die großen institutionellen Fonds zum Zug, Pensionsfonds, wahrscheinlich Staatsfonds aus Europa und aus Asien, aber irgendwann wohl auch Privatanleger. In die rund 180 an der Börse von Riad notierten Unternehmen konnten bisher nur Einheimische investieren und Anleger aus den 6 benachbarten Golfstaaten. Mit der Liberalisierung will Saudi-Arabien offenbar weiteres Kapital zur Entwicklung seiner Wirtschaft anlocken, die Produktion und den Tourismus fördern. Als gewisses Risiko gilt, dass der Aktienmarkt in Riad aber nach wie vor stark von der Entwicklung des Ölpreises abhängig ist. Die staatliche Ölfirma Aramco, die über die größten Ölreserven der Welt verfügen soll, ist allerdings nicht börsennotiert. Ausländische Fonds können künftig aber in den Petrochemie-Giganten SABIC investieren oder in den Baukonzern Saudi Bin Laden Group, den der Vater des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden einst gegründet hat.
Ein Bericht von Martin Zagatta. Nun hat nicht jeder ein paar Milliarden auf der hohen Kante, aber sehr viele Menschen in Europa sind auf Pflege angewiesen. Da ist der folgende Beitrag von Sabine Kinkhartz schon näher an der Lebenswirklichkeit. Weil dem alternden Deutschland die Pflegefachkräfte ausgehen, werden inzwischen weltweit gezielt Altenpfleger angeworben. Doch ganz so einfach ist das nicht. Das zeigt sich bei einem Pilotprojekt, mit dem 100 junge Vietnamesen seit einem knappen Jahr in Deutschland zum Altenpfleger ausgebildet werden.
Blutzucker messen, Kompressionsstrümpfe anziehen, Medikamente austeilen. Für Mai Nguyen ist das inzwischen Routine. Seit 11 Monaten wird die 24-Jährige in Stuttgart zur Fachkraft in der Altenpflege ausgebildet. Parallel dazu lernt sie Deutsch, denn die junge Frau ist erst für die Ausbildung aus Vietnam nach Deutschland gekommen.
Die erste Zeit in Deutschland war nicht leicht für mich, weil alles ganz neu für mich war. Außerdem habe ich nicht so gut Deutsch verstanden und gesprochen. Deshalb hatte ich manchmal Heimweh und fühlte ich mich einsam.
Mai Nguyen gehört zu einer Gruppe von 100 jungen Vietnamesen, die im Herbst 2013 im Rahmen eines recht anspruchsvollen Pilotprojekts nach Deutschland gekommen sind. Ausgewählt wurden nur Bewerber, die bereits einen Beruf im Gesundheitswesen erlernt hatten. Der vorgeschaltete Intensivsprachkurs am Goethe-Institut in Hanoi, begleitet durch ein interkulturelles Training, dauerte nur ein halbes Jahr, in dem gerade einmal elementare Sprachkenntnisse vermittelt wurden. Dies sei aber nicht ausreichend gewesen, resümiert Reinhild René Ernst von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ, die das Pilotprojekt gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durchführt.
Keiner dieser Menschen hatte jemals einen Flug nach Deutschland gewagt. Viele waren auch noch nie in einem anderen Land vorher, waren viele auch nur in Vietnam gewesen bislang. Insofern, es war natürlich was sehr Aufregendes und sie mussten vor allem erstmal diese deutsche Sprache lernen. Und Das ist allerdings eine große Hürde, wenn man mit A2 im zweiten Jahr eine verkürzte Ausbildung beginnt. Und das, obwohl sie alles qualifizierte Krankenpflegerinnen sind, sehr viel Wissen mitbringen. Und dennoch war es eine große Hürde, die sie nehmen mussten.
Es sei eben ein neuer Weg und ein Lernprozess, sagt Reinhild Ernst. Im Folgeprojekt, das gerade mit weiteren 100 Vietnamesen gestartet ist, wird der Sprachkurs daher auf ein Jahr verlängert und mit dem sogenannten Niveau B2 enden, was bedeutet, dass sich die Absolventen spontan und fließend verständigen können sollen. Das macht es für alle sehr viel leichter, auch für die Arbeitgeber, die ihre Azubis neben der Berufsschule derzeit noch an 2 Nachmittagen pro Woche für den Sprachunterricht freistellen müssen. Jochen Mager, der das Seniorenzentrum Pfosten-Wäldle der Arbeiterwohlfahrt in Stuttgart leitet, zieht nach dem ersten Jahr dennoch eine positive Bilanz. Das Projekt lohne und rechne sich, sagt er.
Wir tun jetzt schon alles dran, eine Bleibekultur zu entwickeln, weil das Jahr geht schnell vorbei. Jetzt werden sie noch auf das Examen vorbereitet, Pflegeplanung und alles. Aber wir sehen jetzt schon, dass wir ganz starke Kräfte haben und die auf jeden Fall in unserer Einrichtung behalten wollen und wollen, dass die auch über das Examen hinaus bei uns beschäftigt bleiben.
8 vietnamesische Auszubildende betreut Mager derzeit. Gemessen an seinem Pflegekräftebedarf ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach den guten Erfahrungen mit dem Pilotprojekt will der Stuttgarter daher die Rekrutierung zusätzlicher Kräfte aus Vietnam selbst in die Hand nehmen. Gespräche für den Aufbau einer eigenen Schulklasse in Hanoi laufen bereits.
Und ich glaube, dass wir für die Zukunft da auf einem sehr guten Weg sind, als ein Baustein, und das will ich bitte hervorheben, als ein Baustein, die vietnamesischen Auszubildenden hier nach Deutschland zu holen. Wir werden unsere ganzen Probleme insgesamt mit Vietnamesen oder mit Chinesen oder mit Spanier oder sonst wie sicherlich nicht lösen können. Aber die Zuwanderung aus dem Vietnam, die Ausbildung und die Kooperation mit dem Vietnam, also die sehe ich, sagen wir mal, unter einem sehr guten Stern.
Der Beruf des Altenpflegers zählt in Deutschland bereits jetzt zu den Mangel- oder Engpassberufen. Überall sind Stellen unbesetzt, doch das ist erst der Anfang. Nach Expertenschätzungen wird im Zuge des demografischen Wandels die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 2,3 Millionen bis 2030 auf rund 3,4 Millionen steigen. In 10 Jahren werden, wenn sich nichts Grundlegendes ändert, rund 150.000 examinierte Pflegekräfte fehlen. 2030 könnten es eine 500.000 offene Stellen sein. Anna Konietzko-Sippel vom Bayerischen Roten Kreuz blickt skeptisch in die Zukunft. Seit Jahren würden Fachkräfte im Ausland rekrutiert. Am großen Mangel ändere das nichts.
Aus Kroatien, aus Polen, aus Vietnam, aus Bosnien. Es reicht nicht aus. Und wir haben auch eine Ausbildungsoffensive gestartet. Wir haben eigene Klassen ausgebildet für unsere Gesellschaft. Und wir stellen fest, dass wir das weiter nicht tun können, weil wir nicht genügend Bewerbungen haben. Beziehungsweise, wenn sie ausgebildet werden, streben sie nach Höherem und sie möchten nicht unbedingt in der Altenpflege verbleiben, sondern sie möchten studieren und etwas anderes tun.
Das liegt vor allem an der mangelnden Attraktivität des Berufs. Altenpfleger werden vergleichsweise schlecht bezahlt und genießen wenig Anerkennung und Wertschätzung in der Gesellschaft.
Sabine Kinkertz. Wo sollen die Pflegekräfte denn herkommen und was bedeutet das für die Menschen in jenen Ländern, deren Frauen wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten nun in reicheren Ländern alte Menschen pflegen? Unser Korrespondent Stefan Heinlein hat sich diese Frage auch gestellt und ist in den Süden der Slowakei gereist. Dort arbeitet inzwischen jede zweite Frau in Deutschland oder Österreich, deren eigene Kinder wachsen derweil ohne ihre Mütter auf.
Martin ist heute glücklich. An diesem regnerischen Nachmittag spielt er Karten mit seiner Mutter. Der 11-Jährige genießt die Zeit mit seiner Mama, denn schon bald muss sie wieder weg. Diese 2 Wochen sind schon immer sehr lang. In der Schule fragt mich dann die Lehrerin, warum die Mama nicht die Klassenarbeit unterschreibt. Ich sage dann immer, sie ist wieder draußen, in Österreich. Also muss der Papa das machen. 2 Wochen Arbeit in der Nähe von Salzburg, 2 Wochen zu Hause in Lucenec in der Südslowakei. Das ist seit 3 Jahren der Lebensrhythmus von Dana Schedova. Über 600 Kilometer trennen beide Orte. Der Abschied ist für die ganze Familie jedes Mal eine kleine Tragödie. Die 14 Tage zu Hause sind immer sehr schön, aber die 2 Wochen weg von der Familie sind nicht einfach. Mein älterer Sohn ist 19 und er macht ständig Probleme. Er ruft dann an, aber was soll ich machen? Ich sitze in der Ferne und habe keine Ahnung, was wirklich geschieht. Über 30.000 slowakische Pflegerinnen sind mittlerweile im Nachbarland. Deutlich weniger machen sich auf den weiten Weg nach Deutschland. 4 bis 6 Wochen dauert der Pflegekurs zur Vorbereitung auf den Auslandseinsatz. Das Geld war auch für die 58-jährige Ludmila Ruschkova der Grund, den Beruf zu wechseln.
Ich habe jetzt etwa 770 Euro und in der Slowakei nach 30 Jahren als Lehrerin hatte ich 600 Euro oder so verdient. Und jetzt arbeite ich 2 Wochen und 2 Wochen bin ich zu Hause. So, das ist für mich besser. Ist nicht viel, aber kann man davon leben.
Hallo?
Ja, ich bin Dana.
Ja, Montag, ja. Ich gesagt, ja, gut.
Doch der Preis für die Existenzsicherung der Familie ist hoch. Auch an ihren freien Tagen bekommt Dana Schedova Anrufe aus Österreich von ihrer 94-jährigen Patientin. In den ländlich geprägten Regionen der Ost- und Südslowakei zerbrechen viele Familien an der wochenlangen Trennung der Eltern, weiß die Agenturchefin Alica Kironska aus eigener Erfahrung.
Nachteile sind, dass man von der Familie abgerissen ist, dass man zweierlei Leben lebt. Ja, der Mann findet sich dann jemanden, die Frau findet sich jemanden in Österreich. Es ist halt so. Und darum sind diese Scheidungen auch.
Für den 11-jährigen Martin zählen diese Überlegungen alle nicht. Er genießt die wenigen Tage, bis die Mutter wieder in das Auto steigt und er ihre Stimme 2 Wochen lang nur am Telefon hören kann. Auch wenn er noch nie in Österreich war, hat Martin über die zweite Heimat seiner Mutter viele Bilder im Kopf.
Ah, no, Mom.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wo die Mama ist. Sie erzählt mir immer, dass es dort auch hohe Berge und viel Natur gibt. Es ist sehr schön dort, hat sie mir gesagt. Wenn sie das erzählt, kann ich mir das alles gut vorstellen.
Mit dieser Reportage von Stefan Heinlein aus der Slowakei endet unser heutiger Podcast. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedanken sich Herrn Eisenberg für die Technik und Dirk Ulrich Kaufmann im Namen der Redaktion. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.